Und auch noch bei Markus Söders Privatadresse war auch so ein Voucher im Briefkasten.
Welche Vorerkrankung hat der Mann?
Weiß ich nicht. Wissen wir da irgendwas?
Demenz erinnert sich ja nicht mehr an das, was er früher gesagt hat.
Verspricht vollmundig eine Prämie von 1500 Euro hier für alle Krankenhausmitarbeiter. Aber anstatt die jetzt unbürokratisch zu bezahlen, beginnt ein Trauerspiel. Wer bekommt das eigentlich? Wer bezahlt das eigentlich?
Hat man dann auch Angst vor einer Wirtschaftskrise?
Ja, man hat auch Angst vor einer Arbeitslosigkeit. Das waren die Zeiten damals und das sind sie auch zum Teil noch heute. Natürlich ist das auch heute noch der Fall. Also, was macht denn der beliebteste Jens Spahn aller Zeiten in so einer Situation?
Er kauft sich eine Villa.
Ja, er kauft sich eine Villa.
Unfassbar.
Als Spahn Ende Januar von dieser wachsamen Gelassenheit gesprochen hat, da hatte Professor Christian Drosten bereits seinen PCR-Test entwickelt.
Aber die Schnelltests, sag mal, die kommen dann im März und dann können Sie in die Apotheke gehen und Sie können sich einen Schnelltest machen. Die Apotheke wird dann wahrscheinlich 25 Euro abrechnen und beim Lidl kosten sie 99 Cent.
Basta, Berlin. Immer, wir müssen die Kirche doch mal im Dorf lassen. Der alternativlose Podcast.
Hallo Frühling, hallo Gemeinde. Mein Name ist Benjamin Golmer. Es ist mal wieder Donnerstag. Heute der 25. Februar und wir schreiben Folge 76.
Mein Name ist Marcel Joppa. Willkommen bei Basta Berlin, dem alternativlosen Podcast. Irre ich mich oder vergeht die Zeit gerade rasend schnell? Gerade noch war es bitterkalt draußen. Zack. Schon ist Frühling, gerade noch warnt Karl Lauterbach vor der dritten Welle, zack, ist uns das auch diesmal schnurzegal.
So ist es, aber wir sind ja schon mittendrin. Die Kanzlerin hat gesagt, es geht bloß noch darum, wie schlimm sie eigentlich wird. Die dritte Welle ist da, wo wir mal festgehalten haben. Ich weiß übrigens, wer jeden Morgen in das Thermometer am Balkon beißt, wenn es mal wieder zu warm ist, ist natürlich auch Karl Lauterbach. Denn dem passt das garantiert überhaupt nicht, dass das Wetter so schön ist und alle richtig Bock haben rauszugehen, richtig Lust auf Leben haben.
Natürlich.
Gut, aber das soll heute gar nicht unser Kernthema sein. Natürlich bleiben wir an der Corona-Front, ist doch selbstverständlich. Aber wir schauen heute mal auf einen ganz besonderen Mann, der eine sehr wichtige Funktion hat. Es ist nämlich unser Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Hat ja im Covid-Karussell in den vergangenen Monaten nicht immer eine allzu glückliche Figur gemacht, konnte nicht mit allen Taten glänzen.
Und ich bin immer ganz neidisch auf diejenigen, die schon immer alles gewusst haben.
Ja, Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, lieber Jenser, also sagen wir es so, du brauchst nicht neidisch sein. Wir machen unsere Arbeit ja wirklich sehr gerne. Heute, da schauen wir nämlich mal ganz genauer hin auf unseren Lieblingspharma-Lobbyisten aus NRW, der Jenser. Nicht nur das, was er während seiner Ministerzeit gemacht hat, sondern auch davor. Das ist sehr spannend.
Und als wir da so recherchiert haben, traten sich ungeahnte Verbindungen auf zu Einzelpersonen und auch zu Gruppierungen. Die werden wir hier dann nochmal darstellen. Außerdem ist uns da eine Person aufgefallen, die wir beide gar nicht kannten, die wir gar nicht auf dem Schirm hatten. Aber neben dieser Person wirkt der großgewachsene Jens Spahn ja fast wie ein politischer Zwerg.
Ja, aber natürlich beginnen wir jetzt erstmal ganz in Ruhe mit Feedback und mit Ihren Zuschriften. E-Mail-Adresse lautet natürlich auch weiterhin basta.berlin@snanews.de. An dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank an die vielen E-Mails und Kommentare, die uns auch nach der vergangenen Folge von Basta Berlin erreicht haben, aber auch das Feedback, was wir auf Bennys Technik-Eck bekommen haben. Auch ein tolles Tool übrigens, wie ich finde. Das direkt mal meinem Vater weitergeschickt, weil er mir so eine Grafik, nämlich die von Manuela Schwesig, geschickt hat. So direkt mal Antwort hier, schau dir das mal an. Tolle Sache. Auch das Feedback auf das Interview mit Paul Brandenburg, mit dem bleiben wir natürlich auch in Kontakt, hat mir auch Spaß gemacht, das Interview.
Ja, gutes Interview.
Muss ich sagen. Ja. Vielen Dank.
Zwei gute Typen.
Natürlich.
War unglaublich viel Feedback diesmal. Ich glaube, es war die Sendung mit dem meisten Feedback, was halt auch mit Wutausbruch zu tun hatte. Aber das war alles wirklich freundlich gesittet. Genauso muss es sein. Vielen, vielen Dank dafür. Wie immer gilt, wir versuchen das alles zu beantworten, aber kommen Sie mal am Montag in den Sender und dann haben Sie 200 neue E-Mails. Dann fangen Sie an und beantworten am Montag 40, aber von den 40 schreiben 30 wieder zurück, was ja sehr schön ist, aber es ist halt, Sie sehen das Problem, wir geben uns Mühe, versprochen.
Natürlich.
Super.
Aber wie gesagt, ist auch immer freundlich und konstruktiv, was uns da erreicht. Die Basta Berlin-Gemeinde, die benimmt sich. Das finde ich auch richtig klasse.
Wir kommen zur ersten E-Mail. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir ihren richtigen Namen sagen sollen. Nennen wir sie doch mal Heike.
Okay, also wir starten mit Heike und die hat sich auch zu unserer vergangenen Folge 75 geäußert. Da ging es ja unter anderem um dieses Fallpauschalensystem im Gesundheitswesen. Eben auch die Auswirkungen dann auf die Krankenhäuser. Ja, und Heike, die hat uns dann darauf hingewiesen, dass dieses System und vor allem der finanzielle Druck, der damit entsteht, auch in anderen Bereichen eben spürbar sei. Und sie schreibt, die gesamte Sparte Psychotherapie und Psychosomatik gehört ja ebenfalls zum medizinischen Gesundheitswesen dazu. Und genau wie im klassisch-medizinischen Bereich wird im Bereich Psychosomatik in den entsprechenden Kliniken ebenfalls mit Fallpauschalen gearbeitet und je nach Diagnose bezahlt.
Heike ist vom Fach, sie ist selber Therapeutin und sie hat uns geschrieben, so kann es schon mal vorkommen, dass ein Patient eine chronische Persönlichkeitsstörung diagnostiziert bekommt, weil diese besser bezahlt wird als beispielsweise eine vorübergehende Anpassungsstörung. Für den ist erstere Diagnose allerdings fatal, denn wer stellt beispielsweise schon gerne einen Borderliner ein? Berechtigte Anmerkung. Mhm. Übrigens hat sich Heike auch, wie viele andere von Ihnen, zu meinem kleinen Wutausbruch in der vergangenen Sendung gemeldet. Und wir wollen das nicht unter den Tisch kehren. Wir werden uns ausführlich dazu äußern. Und zwar an prominenter Stelle.
Ja, denn nächste Woche Montag um 18 Uhr, da ist wieder der erste Montag im Monat, das ist der 1. März, und da haben wir wieder unsere Live-Sendung hier auf YouTube im Livestream. Das können Sie dann verfolgen. Sie können uns aber vor allem auch live kommentieren und Ihre Fragen da reinschicken. Natürlich können Sie auch im Vorfeld schon E-Mails schicken, die wir dann da beantworten. Also Montag 18 Uhr schon mal im Kalender anstreichen und dann geht's natürlich auch nochmal um den Wutausbruch. So ist es.
Eine weitere Mail. Von Mann, bin ich schon wieder wütend, wenn ich diesen Sebastian hier lese. Was ist das eigentlich für ein Kerl? Was erlaubt er sich?
Ich soll dich, wurde mir geschrieben, immer unterm Tisch treten, wenn sowas kommt.
Sebastian ist Mediziner und er hat uns schon öfter was geschrieben. Hier geht's unter anderem um Grundsätzliches. Also wir bemühen uns ja immer, die richtige Wortwahl zu finden. Wir sprechen beispielsweise nicht von Infektionen, wenn da mal ein positiver Test vorlag. Mhm. Wir geben uns Mühe, aber es gibt da noch etwas anderes und da geht's wohl um die Inzidenz.
Ja, also nehmen wir jetzt mal das Beispiel, die 7-Tage-Inzidenz, das ist ja ein Wort in aller Munde, Medien, Politik. Das ist ja auch das, woran sich die Politik orientiert, dass wir endlich wieder draußen spielen dürfen, hätte ich jetzt fast gesagt, keinen Hausarrest mehr haben. Sebastian, der beklagt allerdings, dass das Wort Inzidenz von nahezu allen Politikern, Virologen und Medien falsch verwendet wird. Denn er schreibt, Zitat, eine 7-Tage-Inzidenz wäre es nur, wenn die Fälle alle innerhalb dieser 7 Tage aufgetreten wären. Jetzt denken wir mal kurz an Weihnachten oder die berühmten Montage mit den Nachmeldungen oder den Verzug mit den Übermittlungen. Die Daten sind nie die Daten der letzten 7 Tage, sondern nur das, was in den 7 Tagen eingetrudelt ist.
Und nicht nur das, der Mediziner Sebastian erklärt weiter, dann ist die getestete Personengruppe nicht immer dieselbe. Dann wird die Teststrategie geändert. Ganz davon abgesehen, dass die Methodik nicht geeicht ist, denn jeder meldet doch, wie er lustig ist. Die einen Ämter lassen nur bestimmte CT-Werte gelten, unser Amt hat sich für den Wert gar nicht interessiert. Mhm. Die verwendeten Tests sind unterschiedlich und ich bin mir nicht mal sicher, ob die einzelnen positiven Tests immer Personen zugeordnet werden. Das heißt, wenn im Krankenhaus alle 3 Tage geschaut wird, ob Herr Meier noch positiv ist und das über 3 Wochen, ob nicht Herr Meier schon 9-mal in der Statistik auftaucht. Das ist eine Frage, die auch bei uns oft genug angekommen ist.
Ja, hochinteressant, wenngleich uns das RKI auf unsere Anfrage mit genau dieser Frage geantwortet hatte, jede Person taucht nur einmal in der Statistik auf, egal wie häufig diese Person einen positiven Test bekommen hat. In der Praxis, da kann das natürlich schon wieder ganz anders aussehen, denn von anderen Recherchen und an anderer Stelle wissen wir, dass die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts und die tatsächliche Praxis in Krankenhäusern oder beim Gesundheitsamt auch mal anders aussehen kann.
Ich stelle es mir praktisch auch gar nicht so einfach vor. Also Herr Meier wird also getestet, das geht ja dann ins Labor und das Labor meldet den positiven Test ja möglicherweise dann auch weiter. Und ob da nicht der Name verloren geht? Nun ja, also klar ist, dass die 7-Tage-Inzidenz ja ein politischer Wert ist. Das hat Frau Dr. Merkel ja selber auch schon gesagt. Dass allerdings auch die renommiertesten Mediziner in diesem Zusammenhang von Inzidenzen sprechen, das steht natürlich auf einem etwas anderen Blatt. Ich muss aber sagen, für mich war das interessant, aber unnützes Wissen. Denn ich komme ja nicht umhin. Ich werde weiterhin von der 7-Tage-Inzidenz sprechen müssen, weil es der Begriff ist, den
7-Tage-Inzidenz.
Ja, macht sich im Radio ganz toll.
Die sogenannte 7-Tage-Inzidenz.
Ja. Wir haben noch einen und da geht's jetzt um Jens Spahn. Das war ja auch unsere Bitte, dass Sie uns schreiben, was Sie über Jens Spahn so im Köcher haben.
Auf jeden Fall, genau. Und da hat
Andrea
gemeldet. Jetzt schaue ich gerade mal. Genau, da euer nächstes Thema Bundesgesundheitsminister Spahn ist, wollte ich fragen, ob ihr auch etwas zu der von ihm verweigerten Sterbehilfe einbauen könnt. Also seiner Weigerung zur Bereitstellung von Natriumpentobarbital. Der Mann versucht angeblich unser aller Leben zu retten, sorgt aber gleichzeitig dafür, dass Menschen, die nicht mehr leben können oder wollen, gezwungen sind, sich der Bundesbahn anzuvertrauen. Übrigens auch ein blinder Fleck von uns. Wir haben daraufhin auch mal genauer nachgeschaut.
Lieber Andrea, Erstmal, das war sarkastisch, aber trotzdem mein Humor. Es ist ja schlimm, es ist schlimm, ja. Also ja. Bahn, Lokführer heißen die, glaube ich. Die haben ja oftmals mehrere Suizide in ihrer Karriere.
Ja,
das bleibt bei denen auch nicht ganz ohne Spuren. Mhm. Also, sensibles Thema. Wir werden uns dem heute annehmen. Uns war das selber auch nicht ganz präsent. Und deswegen werden wir uns da auch nochmal kurz reinarbeiten. Zunächst aber wollen wir noch ein bisschen in die Vergangenheit von Jens Spahn gehen. Der Mann, der tatsächlich schon als Kind Kanzler werden wollte.
Stimmt das, dass in Ihrer Abi-Zeitung schon stand, er wird Bundeskanzler?
Das stand da, aber ob Sie es glauben oder nicht, nicht von mir dahingeschrieben.
Natürlich.
Ob Sie es glauben oder nicht, in meiner Abi-Zeitung steht es auch, und zwar bei mir. Und ich habe es selbst reingeschrieben. Ich will den Job und auch heute noch.
Meine Stimme hasste. Aber na klar, also Jens Spahn war das bei der ZDF-Heute-Show 2017. Also schlagfertig ist er ja, kann man nicht anders sagen. Über ihn soll übrigens ein Parteifreund von der CDU mal gesagt haben, Jens Spahn geht es immer nur um Jens Spahn. Verglichen mit Jens Spahn ist eine Ich-AG eine soziale Veranstaltung. Ja, also gut, aber wie sich das natürlich so gehört, wenn wir jemanden porträtieren, dann fängt man ja in der Kindheit und Jugend an und dann am besten auch mit einem Klassenfoto des jungen Jensers. Ja, und da sieht man ihn jetzt auch. Zweite Reihe, zweiter von rechts.
Oh Moment, es ist ja eine wirklich sehr illustre Gesellschaft. Wen haben wir denn da noch? Also da haben wir Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, ebenfalls zweite Reihe. Und auch Bundeskanzler Sebastian Kurz in der untersten Reihe. Mhm. Und das stammt ja aus dem Jahre 2016.
Genau, Realschule Neukölln. Nein, Quatsch. Entschuldigung, das ist die Abschlussklasse der Young Global Leaders gewesen. Eine Organisation, die vom Weltwirtschaftsforum ins Leben gerufen wurde. Und da werden jedes Jahr Nachwuchstalente geehrt, die aus Sicht des WEF die Welt verändert haben oder eben noch werden.
Das war also 2016. Sag mal, ist Emmanuel Macron nicht 2017 Staatspräsident in Frankreich geworden?
Ja.
Und Sebastian Kurz ist der nicht 2017 Bundeskanzler von Österreich geworden?
Ja.
Also entweder hat Jens Spahn irgendwas falsch gemacht oder er wird sehr, sehr bald Bundeskanzler werden.
Also vermutlich beides. Denn Jens Spahn, der hat in seiner Karriere schon eine ganze Menge falsch gemacht.
Aber weißt du, du gehst ja gleich wieder zur nächsten Geschichte. Ich fantasiere gerade, wie dieser Stundenplan da irgendwie aussehen könnte. Also dieser Klasse. Erste Stunde Weltherrschaft, zweite Stunde Leibesertüchtigung.
So ungefähr. Und in einer der Abschlussklassen ist ja auch Annalena Baerbock drin gewesen. Mhm. Die hat, glaube ich, noch ein paar mehr Jahre Zeit, weil der Abschluss war später. Mhm. Spannende Geschichte. Übrigens auch noch, weil das hier gar nicht mit drin steht, gleichzeitig war Jens Spahn auch, ich meine sogar im gleichen Jahr, beim Bilderberg-Treffen das erste Mal. Auch ganz interessant. Ranken sich ja auch Verschwörungsmythen drum, ist aber auch nicht unser Thema.
Allerdings, ja, unser Thema ist auf jeden Fall Jens Spahn und seine Karriere, die er in den vergangenen Jahren gemacht hat. Hm. Er hat sich einiges zu Schulden kommen lassen, auf das wir zu sprechen kommen, aber der Karriere hat es nicht geschadet. Im Gegenteil, es ging immer weiter nach oben. Der Mann ist gerade mal 40 Jahre alt. Marcel hat nachgeschaut, mit 22 war er bereits Mitglied und dann dachte ich, der Jungen Union, aber nein, im Deutschen Bundestag. Ja. Schöner Seitenaspekt, in die Junge Union soll Jens Spahn gegangen sein, weil er in der Nähe von Gorleben gewohnt hätte und er fand diese ganzen Demos gegen die Castor-Transporte falsch und deswegen ist er in die Union eingetreten, damals übrigens mit Bundeskanzlerin Angela Merkel als Umweltministerin.
Mhm, die Castor-Transporte nämlich erlaubt hat, deshalb so, da muss ich auf die Seite von Frau Merkel wechseln. So.
Richtig.
Was wird denn hier, gehen die Leute nicht in die Schule, die demonstrieren da plötzlich, geht nicht, sagte Jens Spahn, ab in die Junge Union. Interessant ist aber, was dann Jens Spahn neben seiner Tätigkeit als Bundestagsabgeordneter so gemacht hat. 2006, da gründete er mit zwei Bekannten eine Lobbyagentur, Politas hieß die damals, und die hat Kunden aus der Pharma- und Medizinbranche beraten.
Also Jens Spahn gründet ein Lobbyunternehmen in der Pharmabranche, aber gleichzeitig ist er auch noch Mitglied im Bundesgesundheitsausschuss im Bundestag, im Gesundheitsausschuss.
Ja.
Klingt für mich vielleicht nach einem Interessenkonflikt.
Ja, wenn aber nur ein ganz kleiner, weil so erfolgreich war die Firma gar nicht. Die hat laut Focus Informationen im Jahr 2007 im Jahr 32.000 Euro Gewinn gemacht. In den beiden Folgejahren wohl gar nichts, also nichts, nada, niente, sagt Jens Spahn.
Aus der Sicht des Deutschen Bundestages gibt es da übrigens auch kein Problem. Er musste es ja nicht mal melden. Diese 25-prozentige Minderheitsbeteiligung bei einer Lobbygesellschaft im pharmazeutischen Bereich muss im Bundestag nicht gemeldet werden. Es waren dann Journalisten, die es später rausgefunden haben.
Er hat ein Geschmäckle.
Und das ist ganz schön, weil er ja nicht alleine gewesen ist in dieser Firma.
Absolut. Es gab, wir wollen auf einen von diesen beiden Geschäftsführern jetzt mal genauer schauen. Also wie gesagt, die drei haben Politas gegründet und einer von diesen dreien, der heißt Max Müller. Den vielleicht jetzt nicht sagen. Der gilt laut der Online-Plattform Lobbypedia als gut verdrahteter Lobbyist. Noch während Jens Spahn im Gesundheitsausschuss war und sogar gesundheitspolitischer Sprecher der CDU-CSU-Fraktion, da machte auch Herr Müller ordentlich Karriere.
Max Müller arbeitete 2008 für das Pharmakon-Großunternehmen Celesio, zu denen auch die Online-Apotheke Doc Morris gehört. Mhm. Bis Anfang 2020 war Herr Müller dann Vorstandsmitglied in diesem Apothekenkonzern Doc Morris, bis er dann mitten in der ersten Corona-Welle Ende April 2020 wechselte, und zwar zu Bayer.
Ja, herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle natürlich. Dort hat er jetzt den Bereich Public Affairs für Deutschland und die EU übernommen. Wichtig dabei natürlich die Kommunikation und Vernetzung mit Politikern. Müller war übrigens auch einer der ersten, der Jens Spahn damals gratuliert hat, als er Bundesgesundheitsminister wurde.
Ja, allerdings sollen die beiden sich ja auch entzweit haben im Jahre 2018. Da soll Folgendes passiert sein. Der Minister kündigte an, in Absprache mit dem Kanzleramtsminister Helge Braun, den Online-Versand von Medikamenten in Deutschland zu verbieten. Hm. Denn die deutschen Apotheken hatten sich massiv darüber beschwert, dass Doc Morris da ins Geschäft kommt. Und das hätte ja den Herrn Müller sicherlich nicht gefreut, im schlimmsten Fall vielleicht sogar arbeitslos gemacht.
Ja, stimmt, denn das sogenannte RX-Versandverbot, das war damals, 2018, eigentlich so gut wie sicher. Aber anscheinend, da hat sich das der Jens Spahn dann doch nochmal anders überlegt, denn im August 2020, da hieß es dann, klare Absage, Bundesregierung lehnt ein RX-Versandverbot eindeutig ab.
Mhm. Ja, aber das hat natürlich nichts mit Herrn Müller zu tun. Behalten Sie diese Doc Morris-Thematik mal im Hintergrund. Die spielt nachher noch eine Rolle. Ich schaue übrigens gerade, ich glaube, das würde den Leuten sehr gut gefallen. Es ist doch so, dass Amazon sich Wortmarken in Deutschland hat sichern lassen. Und die heißt irgendwie Amazon Apotheke. Mhm. Machen Sie sich auf was gefasst. Könnte sein, dass in den nächsten Jahren auch Ihr Lieblingskonzern Amazon dann im Apothekengeschäft mitmischt. Und dann gnade dir Gott, Doc Morris und alle anderen. Okay, also wir wollen weitermachen. Das war möglicherweise ja nicht der einzige Interessenkonflikt, den Herr Spahn in seiner Karriere hatte. Wir erinnern uns also, Mitglied im Gesundheitsausschuss, gleichzeitig also Pharma-Lobbyist oder beteiligt an Pharma-Lobbyisten?
Ja, möglicherweise war das nicht der einzige Fauxpas. 2017 war es. Da bekam der Jenser Wind von einer so wörtlich pfiffigen Idee. Eine App, mit der man ganz einfach seine Steuererklärung machen kann. Einfach die ganzen Unterlagen, die man hat, abfotografieren. Und die App, die macht daraus eine fertige Steuererklärung. Fand Jenser total klasse. Der Name dieser Steuersoftware aus dem Schwabenländle übrigens, die hieß Tax Butler. Und die Idee, die fand Jens Spahn so toll, dass er privat 15.000 Euro in das Startup investierte. Und was wenige wissen, wenn man privat investiert in neue Technologien wie diese Startups, dann gilt man als Business Angel, also als Geschäftsengel, und kassiert dann umgehend vom Staat Zuschüsse, in dem Fall prozentual gesehen bei 15.000 Investitionen 3.000 Euro vom Staat dafür.
Zack. Das klingt nach meinem Geschmack. Blöd nur, dass Jens Spahn dieser Zeit parlamentarischer Staatssekretär im Finanzministerium gewesen ist und seine Investition in eine privatwirtschaftliche Steuersoftware möglicherweise merkwürdig anmutet. Außerdem war er gleichzeitig Regierungsbeauftragter von Kanzlerin Merkel für deutsche Startups. Ja, also ich stelle mir vor, der Typ macht also erstmal die Steuergesetzgebung richtig schön kompliziert, damit sein Startup funktioniert, und dann bewilligt er sich selber noch eine Prämie. Also so klingt das jedenfalls. Für mich wirkt das alles so ein bisschen so, als wenn irgendwie so Drogenermittler selber mit dem Heroin, was sie gerade konfisziert haben, am U-Bahnhof stehen und das gleich weiterverkaufen. Weiß nicht, vielleicht hinkt der Vergleich ja.
Gut, also später hat Jens Spahn dann großzügig die 3.000 Euro zurückgegeben, als es mal wieder rausgekommen ist, weil Journalisten berichtet haben. Also auch mal wieder ein Geschmäckle, würde ich jetzt mal sagen. Trotzdem ging es natürlich weiter auf der Karriereleiter, immer höher und höher. Also 2018 ist er dann eben Bundesgesundheitsminister geworden. Im politischen Berlin, da hat man übrigens gemunkelt, der hat den Job jetzt nur bekommen, weil er zu einer der schärfsten innerparteilichen Kritiker von Angela Merkel gehörte. Und die Kanzlerin hat sich dann gedacht, den Jenser, den hole ich mir mal ganz nah ins Kabinett. Da habe ich den nämlich ganz genau unter Kontrolle und kann ganz genau schauen, was der macht und den in Zaum halten.
Konfuzius und Dr. Merkel sagt, halte deine Freunde nah und deine Feinde noch näher.
So nämlich.
Genau. Als Gesundheitsminister, da hat man ja nicht so viele Befugnisse, sagt man. Man gilt manchmal als Cheflobbyist der Pharmabranche. So gesehen ist Jens Spahn sicherlich eine sehr gute Wahl. Hat er reingeschrieben, den Witz. Findet er super komisch.
Entschuldigung.
Sein Humor. Aber wer ist nochmal gleich? Daniel Barr? Hermann Gröhe? Philipp Rösler fällt mir auch noch ein. Mhm. Ja, bei vielen Menschen da draußen jetzt wahrscheinlich ein großes Fragezeichen. Das waren unsere Gesundheitsminister. Und das sagt vielleicht vieles über dieses Ressort.
Ja,
obwohl es ja sehr groß ist.
Es ist ein Riesenressort, in dem man wohl anscheinend wenig machen kann als Minister. Und anfangs, da gab auch Jens Spahn in diesem Amt so ein nicht so richtig gutes Bild ab. Also wir erinnern uns, der hat sich zu jedem Ressort irgendwie mal gemeldet. Also der hat, weiß ich nicht, zum Thema Flüchtlingspolitik hat er was zu sagen gehabt. Dann hat er sich mal ins Innenministerium eingemischt und. Bis ihm dann auch mal innerparteilich gesagt wurde, Jenser, mach mal was in deinem Ressort. Und dann hat man länger nichts von ihm gehört. Es wurde gesagt, er hat gearbeitet im Hintergrund, hat dann auch mal so ein paar Gesetzentwürfe eingebracht. Soweit ich weiß, wurde aber nicht wirklich was
verabschiedet. Dass er schon Bundeskanzler ist. Und vielleicht. Da muss er sich natürlich auch überall einbringen.
Ja.
Aber ich sage Ihnen was, wenn das Gesundheitsministerium in der Berliner Friedrichstraße das Kanzleramt ist, dann goodbye Deutschland. Ich war nämlich schon mal da. Es ist ein fürchterlicher Bau, unscheinbar. Damals war Hermann Gröhe noch Gesundheitsminister und da war Tag der offenen Tür, da habe ich auch mitgemischt.
Weißt du, wer vor Philipp Rösler Gesundheitsminister war?
Horst Seehofer?
Ja, der Horstl. Ah. Ja, der übrigens mal angesprochen im Magazin Panorama, den Schnipsel hat uns jemand zugeschickt, angesprochen, warum denn irgendein Gesetz nicht durchgekommen wäre, obwohl er das wollte, ob denn eigentlich die Lobby, die Pharmalobby mehr Macht über die Politik hätte als umgekehrt. Und dann hat er ganz trocken gesagt, ja, das ist so. Da kann ich nichts machen, das finde ich nicht gut, aber das ist so.
Wahnsinn.
Ehrlich war er, ja.
Also Jens Spahn hat sich zwar eingebracht, aber nicht immer in seinem Ressort und es scheint sogar so, dass er in Teilen sogar gebremst hat. Und da wollen wir jetzt mal auf diese Zuschauerfrage in Sachen Sterbehilfe zurückkommen.
Ja.
Es war also der März 2017, da hatte das Bundesverwaltungsgericht Leipzig entschieden, dass schwer und unheilbare kranke Menschen eigenverantwortlich entscheiden dürfen, aus dem Leben zu treten. Obwohl das ein Einzelfallurteil war, mussten sich alle Verfassungsorgane der Bundesrepublik daran halten.
Ja. Und als bestmögliches Mittel für die Sterbehilfe gilt das auch aus der Tiermedizin bekannte Mittel Natriumpentobarbital. Für die Freigabe des Betäubungsmittels, da ist wiederum die dem Gesundheitsministerium unterstellende Behörde, das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte zuständig. Also Schwerstkranke, die können sich dann mit Attesten und psychologischen und medizinischen Gutachten an diese Behörde wenden, wenn sie das Mittel bekommen wollen.
Und laut Gericht muss das Mittel dann auch herausgegeben werden. Doch die individuelle Prüfung der Atteste und Gutachten, die hat in Wirklichkeit wohl gar nicht stattgefunden. Mhm. Wir blenden das mal ein. Spahn hatte seine unterstehende Behörde längst dazu aufgefordert, alle Anträge abzulehnen. Spahns Staatssekretär schreibt im Juni 2018 den Beamten der Arzneimittelbehörde Folgendes. Nach intensiver Beratung im Bundesministerium für Gesundheit möchten wir Sie hiermit bitten, solche Anträge zu versagen.
Ja. Und zwar grundsätzlich und zwar bis heute. Obwohl das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe das Leipziger Urteil nochmal bestätigt hat, weigert sich Herr Spahn weiterhin. Verhält sich der Bundesminister quasi damit nicht eigentlich ja mehr als fragwürdig? Und das ist noch milde formuliert. Und die Antwort darauf, die gibt der Verfassungsrechtler und Jurist Professor Hubertus Gersdorf im ARD-Magazin Panorama.
Nicht nur fragwürdig, sondern verfassungswidrig. Er hat die erforderlichen gesetzlichen Regelungen auf den Weg zu bringen. Alle Verfassungsorgane, auch der Minister Spahn, ist an die verfassungsmäßige Ordnung gebunden.
Sieht Herr Spahn aber anders oder es ist ihm egal. Jedenfalls äußert er sich öffentlich nicht mehr zu diesem Thema.
Nö. Aber glücklicherweise, da kam Herrn Spahn ja jetzt Corona dazwischen. Sterbehilfe für Kranke, keine Zeit, hab Besseres zu tun. Jetzt geht's nämlich darum, Leben zu retten.
Und damit kommen wir zum Gesundheitsminister im Pandemie-Management. Also das Jahr 2020 ist angebrochen. So viel mediale Präsenz war, glaube ich, noch nie. Ich versteige mich zu der Aussage, dass noch nie ein Fachminister derartig viel in Talkshows gesessen hat. Also er war viel unterwegs, außerdem ja ständig Pressekonferenzen gegeben hat. Dann natürlich auch noch zum Wahlkampf in Bottrop und Wuppertal, wo er angeschrien wurde wie nichts Gutes. Und ganz nebenbei hat er auch noch das Coronavirus bekämpft und besiegt.
Jedenfalls seine ganz persönliche Erkrankung.
Ja, natürlich. Also so viel Umtriebigkeit, die wird ja hoffentlich dann auch belohnt. Also die Bild und die Bild am Sonntag, die haben das Meinungsforschungsinstitut Kantar beauftragt.
Man wollte quasi zum Jahreswechsel wissen, welchen Politiker die Deutschen denn am meisten ins Herz beschlossen haben. Pünktlich zur Bescherung unterm Weihnachtsbaum war das Ergebnis dann da und dann gab es diese Umfrage hier.
Leider ist das hinter der Bezahlschranke. Darum können wir gar nicht genau wissen, wer ist jetzt eigentlich der politische Gewinner des Jahres.
Ja.
Aber wir können ja mit Ihnen zusammen ein bisschen rätseln. Also wir schauen uns das mal zusammen an. Mhm. Welche Anhaltspunkte haben wir? Diese Person trägt also eine schlaue Mappe mit sich. Mhm. Könnte ja eine Sammlung Panikpapiere drin sein. Mhm. Vielleicht auch Mietverträge oder Immobilienkaufverträge. Auch das wäre denkbar. Er überragt die Kanzlerin doch eindeutig. Er scheint mächtig groß zu sein. Und aus meiner Sicht trägt diese Person auch eine Sehhilfe.
Hm. Peter Altmaier.
Nein, leider nicht, leider falsch geraten. Die Apothekerzeitung, die hat dann nämlich Licht ins Dunkel gebracht. Spahn ist beliebtester Politiker.
Ja Mensch, am Ende eines Pandemiejahres 2020 so ein Umfrageerfolg für den Gesundheitsminister. Da muss er ja eigentlich richtig gemacht haben, könnte man ja jetzt schlussfolgern. Zweite Welle verhindert? Nee, hat er nicht. Altenheime geschützt? Das kann man jetzt auch gar nicht behaupten. Deutschland in seiner Amtszeit vor der Pandemie auf die Pandemie vorbereitet. Ja, irgendwie auch ganz sicher nicht. Ich meine, wo war denn die Schutzausrüstung, als wir sie brauchten? Wo waren denn die Masken und diese Plastik-Overalls als zum Beispiel Ärzte und Schwestern, da wollen wir von der normalen Bevölkerung noch gar nicht reden, als Ärzte und Schwestern, das Fachpersonal, als die das brauchten? War ja schlicht und ergreifend nicht da. Monatelang waren wir schlecht geschützt und vor allem das Fachpersonal wurde ungeschützt auf uns losgelassen.
Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Seit Jahren und Jahrzehnten spielen die das durch. Also beispielsweise die WHO, natürlich auch die Bill und Melinda Gates Foundation, das Robert-Koch-Institut ist dabei, die Pharmaunternehmen sind alle dabei, das Gesundheitsministerium ist involviert. Sie spielen das durch, sie schreiben Pläne. Und in all diesen Plänen steht die Schutzausrüstung natürlich drin. Mhm. Und seit Jahren berufen die sich ja vor allem auf das Coronavirus. Überall steht es drin. Das bedeutet, vor dem Ausbruch hat Jens Spahn eindeutig nicht vorgesorgt. Und dann kam der Ausbruch in China. Das Virus war sogar schon in Deutschland angekommen. Und der deutsche Umfrageliebling Jens Spahn hat am 29. Januar 2020 das hier gesagt.
Zuerst einmal rate ich zur wachsamen Gelassenheit. Heißt, wir sind insgesamt wachsam und vorbereitet. Wir sind im ständigen Austausch, international, europäisch, aber eben auch mit den Bundesländern. Die vier Infektionen, die wir jetzt in Bayern bestätigt haben, sind eben für die Behandlung isoliert, damit keine weiteren Infektionen entstehen können.
Wachsame Gelassenheit für die Bevölkerung. Und die Vorbereitung auf ein Milliardenspiel in der Industrie, das ist ja nun mal ganz abseits. Ich meine, unfassbar. Als Spahn Ende Januar von dieser wachsamen Gelassenheit gesprochen hat, da hatte Professor Christian Drosten bereits seinen PCR-Test entwickelt. Wachsame Gelassenheit von Spahn. Und TIB Molbiol hatte bereits die ersten Testkits quasi ins asiatische Ausland geschickt.
Es ist unfassbar und es soll hier nochmal dokumentiert werden und nochmal ganz klar gesagt werden, weil ich glaube, das wissen viele Menschen da draußen nicht. Wachsame Gelassenheit vom Bundesgesundheitsminister. Aber BioNTech war bereits dabei, einen Impfstoff gegen das Coronavirus zu entwickeln. Damit haben sie Mitte Januar nach eigener Aussage angefangen. Project Lightning, dafür gibt es diesen Namen. BioNTech startet also von der Mainzer Adresse an der Goldgrube einen Blitzkampf gegen das Virus, das bei Jens Spahn nur eine wachsame Gelassenheit ausgelöst. Mhm. Genau so hat es sich verhalten. Drosten, TIB Molbiol, BioNTech und nach meinem Wissen auch Moderna haben zu einem Zeitpunkt angefangen, gegen dieses Virus zu arbeiten, wo eigentlich noch keiner davon ausgegangen ist, dass das Virus jemals hier ankommen wird. Und sogar zu Zeitpunkten zum Teil, wo in China vielleicht mal 5 Menschen gestorben sind, nach offiziellen Angaben. Und da wundert ihr euch, wenn Menschen da draußen von Plandemie sprechen. Mhm. Natürlich, die zielen das zusammen und sagen, Pandemie, ganz eindeutig, das haben sie abgesprochen, beispielsweise bei Event 201. Mhm. Man kann natürlich auch sagen, okay, wie viele Projekte hat BioNTech? Vielleicht haben die ja jedes Jahr 20 Projekte. Und dann sehen sie, da kommt was Neues auf.
Kann man
machen. Stellen wir mal 3 Forscher ab, wir forschen sowieso so viel, kümmern die sich mal darum. Auch das ist denkbar, man sollte auch die andere Erklärung nie aus dem Hinterkopf lassen. Aber so kommt das.
Ja, und aus dieser wachsamen Gelassenheit, die uns Jens Spahn geraten hat, da wurde dann der erste Lockdown.
Lockdown.
Die internationale Tourismusbörse, die wurde als erstes abgesagt. Konzerte wurden dann auch immer weniger. Und Mitte, Ende März, da war es dann soweit, bundesweiter Lockdown, also Schulen dicht, Restaurants dicht, große Teile des Einzelhandels geschlossen. Bleiben Sie bitte zu Hause.
Wie wir dann später erfahren haben, war der R-Wert da schon in etwa da, wo man ihn haben wollte und kurze Zeit später sowieso unter 1. Ja, wenige Wochen später hatte sich das Infektionsgeschehen dann deutlich abgeschwächt. Aber was natürlich geblieben ist, nachdem das Coronavirus gegangen war, das waren die Kurzarbeiter. Im April hatten wir laut Statistischem Bundesamt 6 Millionen Kurzarbeiter. Im Mai waren es 5,7 Millionen Menschen. Diese Menschen konnten also teils gar nicht mehr zur Arbeit gehen. Manche von denen können das ja auch bis heute nicht. Oder sie haben weniger arbeiten können. Sie mussten auf jede Menge Geld verzichten. Und natürlich hat man dann auch Angst vor einer Wirtschaftskrise. Ja. Man hat auch Angst vor einer Arbeitslosigkeit. Das waren die Zeiten damals und das sind sie auch zum Teil noch heute. Natürlich ist das auch heute noch der Fall. Also, was macht denn der beliebteste Jens Spahn aller Zeiten in so einer Situation? Er kauft sich eine Villa.
Ja.
Er kauft sich eine Villa.
Blöd. Also Mitte August, da berichtete ja der Business Insider vom Villenkauf in Berlin-Dahlem. Ein Gesundheitsminister, der mitten in einer globalen Pandemie, wie es ja heißt, eine Millionenvilla kauft. Der Mann, der Millionen und Abermillionen Menschen in diesen kleinen Mietwohnungen in den Lockdown zwingt, kauft sich eine Villa mit über 300 Quadratmetern Wohnfläche.
Hatte ich vergessen, dass in der dritten Stunde beim Global Leaders Forum Unempathie und Großkotzigkeit gelehrt wurde?
Ja,
es geht doch gar nicht darum, dass er sich seine Villa nicht kaufen kann. Darum geht es doch gar nicht. Wir gönnen doch auch. Also ich habe Neid schon abgelegt, als ich bei den Grünen ausgetreten bin. Ach, sogar noch davor. Ich habe Neid abgelegt, als ich nicht mehr links gewesen bin. So ist das nämlich gewesen, ja. Ich habe keinen Neid, aber hier geht es um eine ganz konkrete Situation. Und da ist eben die Frage, ob das in Ordnung ist. Und ich will es nochmal verdeutlichen. Bei mir im ersten Stock lebt eine Familie. Ich schätze mal, die werden ungefähr 80 Quadratmeter haben. Ich habe nämlich eine vergleichbare Wohnung früher gehabt. Und die hatten schon Zwillinge und haben dann noch ein weiteres Kind bekommen. Das heißt, die leben da zu fünft. 80 Quadratmeter, fünf Menschen, ist voll, kann man aber machen. Das sind also 16 Quadratmeter pro Kopf. Und die werden also in der Pandemie genau darauf reduziert. Und zwar durch die Maßnahmen vom Bundesgesundheitsminister. Ja. Und dann hat man denen doch tatsächlich noch den Spielplatz mit Flatterband abgeklebt.
War in der ersten Welle so, ja.
Damit kein Kind auf den Spielplatz geht. Ja. Und vor dem Hintergrund möchten wir nochmal sagen, dass Jens und sein Daniel sich also in dieser Pandemie eine Villa kaufen und die hat 300 Quadratmeter Wohnfläche und wohl noch ein bisschen mehr. Jens und Daniel, also zwei Personen, jeder hat 150 Quadratmeter zur Verfügung und das kritisieren wir, dass wir hier die Menschen haben auf 15 oder weniger Quadratmetern und gerade zu dieser Situation kauft man sich also 150 Quadratmeter, das Zehnfache von dem, was ich gerade beschrieben habe. Und hinzu kommt dann auch noch der große Garten dieser Villa und da ist definitiv kein Flatterband.
Ist richtig. Naja, ich meine, vielleicht war es ja ein Schnäppchen. Kann natürlich sein, aber klar ist natürlich, dass das schon wieder mehr als ein Geschmäckle hat. Es ist aber auch natürlich denkbar, dass dieser Villenkauf schon vor Ausbruch des Coronavirus in trockenen Tüchern war, man dann einfach jetzt umgezogen ist. All das wissen wir nicht. Der Bundesgesundheitsminister, der äußert sich ja auch einfach überhaupt nicht dazu. Mehr noch, wer verrät, wie teuer das ganze Anwesen gewesen ist, der bekommt direkt Post von seinen Anwälten. Das betraf übrigens neben einigen YouTubern auch etliche Tageszeitungen wie den Business Insider, Tagesspiegel oder die Bild. Alle schön Post vom Anwalt.
Und mittlerweile haben sich da auch Gerichte mit beschäftigt. Der Stand ist aktuell, dass man darüber sprechen darf, dass er sie gekauft hat. Man darf den Kaufpreis aber nicht nennen. Das Landgericht Hamburg ist es gewesen. Der Kaufpreis darf nicht genannt werden. Darum werden wir das heute auch ausdrücklich nicht tun.
Nein.
Den Preis kann ich übrigens als Pressevertreter beim Amtsgericht Schöneberg erfragen. Ach, der Tagesspiegel hat das gemacht. Der Tagesspiegel hat die Antwort bekommen. Die Antwort deckt sich mit dem, was der Business Insider berichtet hat. Die Summe ist also quasi amtlich bestätigt. Ich kann mir gut vorstellen, dass Sie diese Summe auch schon kennen. Ich kenne sie ja ohnehin. Wir haben sie ja auch schon mal gesagt. Übrigens ohne Schreiben vom Anwalt von Herrn Spahn. Wir werden sie heute nicht sagen.
Nee.
Machen wir mal nicht.
Nee.
Wir haben keine Lust auf Jens Anwälte.
Nein.
Aber Marcel, weißt du eigentlich, wie hoch die Transfersumme von Matthias Sammer gewesen ist, als er 1993 von Inter Mailand zu Borussia Dortmund gewechselt ist.
Das muss ich googeln. Das können Sie mal googeln. Interessante Geschichte.
Ja, wir lieben
aber
Matthias Sammer.
Ich weiß gar nicht, warum wir plötzlich von Fußball sprechen. Naja, aber wir könnten ja stattdessen auch mal einen anderen Aspekt schauen, weil zeitgleich, da hat Jens Spahn seine alte Eigentumswohnung, die er scheinbar nicht mehr braucht, die hat er veräußert. Der Tagesspiegel, der bezieht sich auf Medienberichte. Und der nennt einfach mal den Preis der anderen Immobilie. Für 1,5 Millionen Euro, da soll Spahn seine aktuelle Wohnung zum Verkauf angeboten haben. Das sollen übrigens über 600.000 Euro mehr gewesen sein als der Kaufpreis vor rund 3 Jahren.
Wenn ich mich nicht irre, sagen wir gar nicht, von wem er sie gekauft hat.
Nee.
Das ist nämlich auch nochmal eine Geschichte. Da es jetzt aber nicht ausrecherchiert ist, sage ich Ihnen das jetzt auch nicht. Aber von jemandem, der später einen wichtigen Job bekommen hat vom Gesundheitsministerium.
Das reichen wir nach.
Das reichen wir vielleicht wirklich nach.
Ja.
Aber behalten Sie es mal im Kopf, denn da ist schon die nächste interessante Verbindung. Aber, also, Villa, wissen wir. Hm? Die Wohnung, die du beschrieben hast in Schöneberg, die er jetzt angeboten hat von einer Maklerin, kennen wir jetzt auch. Aber es gibt noch eine weitere Wohnung, die ist wohl auch in Schöneberg. Die soll auch Herr Spahn besitzen. Und in dieser weiteren Wohnung ist wohl FDP-Chef Christian Lindner nach wie vor Untermieter.
Mhm.
Und jetzt, liebe Basta Berlin-Gemeinde, stellt euch das mal vor. Stellt euch mal vor, Jens Spahn kommt irgendwann mal vor einen Untersuchungsausschuss im Bundestag. Und er sitzt da quasi auf der Anklagebank und sein Untermieter Christian Lindner stellt ihm die kritischen Fragen. Da bin ich gespannt.
Herr Lindner, wenn Sie mir blöd kommen, dann stelle ich die Heizung ab. So.
Ja, was ist das denn?
Gut, aber ich meine, über die Immobilien, da könnten wir jetzt noch sehr lange reden, also wirklich noch sehr lange reden und da noch mehr ins Detail gehen. Aber eigentlich, da soll es ja um Jens Spahn im Jahr 2020 gehen. Wir gehen jetzt mal der Frage nach, was ihn eigentlich so vermeintlich beliebt und erfolgreich gemacht hat.
Ja, da schauen wir jetzt mal auf ein ganz besonders interessantes Thema. Das hatten wir hier bei Basta Berlin noch nicht so in ihrer Ausführlichkeit besprochen. Es geht um etwas, was manche Leute als Open-House-Desaster bezeichnen. Mhm. Also, wir gehen der Frage nach, was da los gewesen ist. Ein Open House der Asaster mit freundlicher Unterstützung der Bundeswehr und Wirtschaftsberatungsgesellschaften.
Ja, am 24. April 2020, da hat Jens Spahn im Bundestag gesprochen. Und an diesem Tag, da fielen die Worte, die viele von uns ja auch noch im Kopf geblieben sind. Es war Gesine Lötsch von den Linken, die hatte den Minister gefragt, sagen Sie mal, ist es eigentlich richtig Ihrer Meinung nach, wenn Großkonzerne ihren Aktionären Dividenden zahlen, den Managern Boni, aber gleichzeitig die auch Kurzarbeitergeld vom Staat bekommen? Darauf ging übrigens Spahn auch gar nicht ein. Er sagte nur, das könne man jetzt so pauschal nicht beantworten. Und dann kam das.
Bei allem, was anderem bin ich ausdrücklich Ihrer Meinung. Und das will ich auch grundsätzlich zu anderen Debatten, einfach auch gerade zur Maske und anderem sagen, dass wir miteinander wahrscheinlich viel werden verzeihen müssen in ein paar Monaten. Weil wir noch nie, ja, Sie mögen lachen, ich will es trotzdem mal sagen.
Also was alles wir ihm da verzeihen sollen, das wissen wir bis heute nicht. Das hat er nicht konkretisiert. Aber was er gesagt hat, Schutzausrüstung, Schutzmasken, das jedenfalls fiel in dieser Aussage. Damit meint er also, dass weder er vorgesorgt hat, noch seine Vorgänger, noch die Bundesländer, noch Krankenhäuser, noch andere Behörden. Es hat einfach niemand genug Schutzausrüstung für eine angekündigte Pandemie gelagert.
Ja, nun aber soll natürlich alles besser werden, gelobte auch der Minister. Im Wuchermarkt um Schutzmasken und Plastik-Overalls, da will Deutschland nun kräftig mitmischen und sich notversorgen. Ich meine, warum auch nicht? Wir sind ja reich, reiches Land, fast reicher als viele andere. So, nun, kann man ja machen. Da werden wir doch mit unserem Geld, was wir haben, an irgendwelche Masken rankommen.
Ja, Herr Spahn dachte wohl, alles ist käuflich. Wie kam er denn wohl darauf?
Sein Freund ist Christian Lindner.
Aber es ist ja nicht nur eine Frage von Geld. Die Pandemie ist ja eine Frage von sehr, sehr, sehr viel Geld. Und da ist die Frage, wer am meisten hat und wer am meisten zahlt. Erinnern wir uns nicht an große Brüder, die auf die Landebahn gekommen sind und angeblich mit Geldkoffern ganze Flugzeugladungen weggekauft haben sollen? Soll es das nicht gegeben haben? Erinnern wir uns nicht beispielsweise an Israel, das mit Ländern kooperiert hat, mit denen man eigentlich gar keine Verbindungen hat?
Auch nicht wollte.
Auch nicht wollte? Aber dann von dort PCR-Tests rübergeholt hat. Erinnern wir uns nicht auch an Golfstaaten, die so viele PCR-Tests bei Anbietern wie Tipmolbiol angefragt haben, dass man damit ganze Kontinente hätte testen können. Das waren also diese unglaublich verrückten Zeiten, als es nicht nur um Geld, sondern um viel Geld ging.
Ja, und für diese verrückten Zeiten, da braucht man jetzt natürlich Profis, völlig klar. Also ein Team, das mit Milliardenaufträgen völlig vertraut ist, Experten, die da bestens vernetzt sind auf der ganzen Welt und so natürlich auch eine Menge an Schutzausrüstung und Masken beschaffen können. Und der Bundesregierung war da ganz schnell klar, da kann es nur eine einzige Institution geben, die Special Forces vom Beschaffungsamt der Bundeswehr.
Schon ein paar Vorstellungen, also was das Problem ist. Nicht unter anderem hat man da auch zu wenig Personal, aber sicher auch zu komplizierte Prozesse für ganz unterschiedliche Dinge. Den gleichen Maßstab, also vom komplexen Waffensystem bis hin zu Bekleidung, Kampfbekleidung. Also Klamotten kaufen, das konnte man vor 100 Jahren auch schon.
Die Behörde also, bei der es seit Jahren heißt, es gebe Personalmangel, also die Behörde, der man nicht mal zutraut, Klamotten zu kaufen, diese Behörde soll uns also ausgerechnet in dieser Situation da aus der Scheiße reiten und alles regeln.
Ja klar. Überraschung, das war ein Reinfall. Wer hätte das gedacht? Also Meldungen wie diese hier machten die Runde. Bundeswehrbestellung über mehrere Millionen Schutzmasken verloren gegangen. Die Bundeswehr, die kam also sehr schnell an ihre sehr engen Grenzen. In den kommenden Tagen und Wochen, da wurden dann private Kanäle angezapft. Hat man sich gedacht, funktioniert vielleicht besser. Also deutsche Unternehmen wie Volkswagen und Otto Versand, die sollten da ihre Kontakte nach China spielen lassen. Völlig absurd. Aber Spahn, der hatte dann noch eine andere prima Idee, denn Spahn, der dachte sich, naja, wenn die Verwaltung es nicht schafft, dann wird's ja der Markt richten. Es hat ja bisher immer bestens funktioniert, hat ihm auch Christian Lindner gesagt.
Und dann kam es also dazu, dass das Open-House-Verfahren geboren wurde. Es war der 27. März, da verkündete die Generalzolldirektion, und ich finde es wirklich wunderbar, dass wir hier auch noch neue Behörden kennenlernen. Ja. Es war also die Generalzolldirektion, die verkündete, jedes Unternehmen, das uns Masken liefert, wird bezahlt. Egal wie viele es sind, es müssen mindestens 25.000 Masken sein und wir nehmen dann alles ab.
Alle.
Dafür müssen die Vertragsbedingungen eingehalten werden und dann fließt das Geld. 4,50 Euro für FFP2-Masken, 60 Cent für OP-Masken und geliefert werden muss bis zum 30. April.
Aber nicht nur für die Masken gibt's ein Verfahren ohne Ausschreibung. Auch die Organisation der Logistik und auch die Qualitätsprüfung, die also sagen, sind das gute Masken oder nicht, wurde an Private ausgelagert. Auch das übrigens ohne Ausschreibung. Wen wundert das jetzt noch? Dieser millionenschwere Auftrag, der geht direkt an die Beraterfirma EY. Kennen Sie nicht? Die hießen früher mal Ernst & Young.
Sie werden es nicht glauben, was ein Jahr zuvor auf stern.de zu lesen war. Ernst & Young hatte bereits vorher einen fetten Fuß in der Bundeswehr. Unternehmensberater helfen Bundeswehramt sogar bei Dienstreisen und Besprechungen. Also es war ja nicht nur irgendwie die Bundeswehr, es war auch noch exakt das Beschaffungsamt. Ursula von der Leyen hatte das Unternehmen Ernst & Young bereits mehrfach beauftragt. Ganz egal, ob es Dienstreisen waren oder Moderationen oder Gesprächsrunden oder Vorbereitung von Besprechungen, Ernst & Young war zur Stelle. Wenn man das so liest, diesen Artikel im Stern, dann wirkt das fast so, als wenn die Leute im Beschaffungsamt nicht mehr selber auf dem Computer die Enter-Taste finden können. Also,
ich bin auch ehrlich gesagt sehr sprachlos. Kann man das nicht eigentlich, kann man dafür nicht selbst Leute im Ministerium bezahlen? Nein, weil die bei Ernst & Young machen das teurer. Aber dafür nicht sonderlich verlässlich. Wir machen es mal kurz. Was dann passierte, das ist teils bekannt, teils nicht allen bekannt, sprengt in den Details auch den Rahmen der heutigen Sendung. Aber Ernst & Young hat knapp 10 Millionen für diesen Auftrag bekommen. Masken wurden dann für etwa 360 Firmen, also von denen geliefert, bezahlt, wurden dafür über 860 Millionen Euro. Allerdings hat Jens Spahn bei Weitem nicht wie versprochen alle Masken abgenommen und bezahlt. Ist das nicht illegal?
Das werden Gerichte klären müssen und das werden sie auch tun. Also Stand Anfang Februar sind etwa 80 Gerichtsverfahren offen. Die Unternehmen wollen 140 Millionen Euro vom Gesundheitsministerium. Ich würde sagen, die sollen wir ihnen einfach geben, dann sind wir nämlich exakt bei einer Milliarde. Ich liebe runde Summen. Aber so einfach ist es nicht, denn der Minister sagt, Moment, die Qualität hat nicht gestimmt.
Es wird sicher für die Qualitätsprüfung zuständig? Egal.
Nein, das ist jetzt eine Vereinfachung. Ja. Nein, hättest du deinen Text genau gelesen, die Organisation der Qualitätskontrolle lag bei Ernst & Young, aber das haben schon Bundesämter geprüft.
Ah ja, also die Ernst & Young hat Bundesämter koordiniert. Das ist ja interessant.
Das halte ich für möglich.
Ja,
das ist. Nun ja, jedenfalls liegt das Ding vor Gericht und da werden einige Verfahren sicherlich auch sehr, sehr kompliziert werden, weil man im Nachhinein ja beweisen muss, wann wurde es geliefert, wer hat es kontrolliert, wie war die Qualität tatsächlich, welche Anforderungen gab es eigentlich. Ein kompliziertes Gerichtsverfahren und ich denke, lieber Marcel, da braucht man auch hervorragende Anwälte.
Ja, ja, natürlich, richtig. Würde ich sagen, Ernst & Young. Also EY Law, die vertritt nämlich das Bundesgesundheitsministerium. Insgesamt kommen knapp 40 Millionen Euro Beraterhonorare allein im vergangenen Jahr vom Spahn-Ministerium nur an EY-Leuten zusammen. Also es ist Wahnsinn.
Es ist reale Satire vom Feinsten. Also was das Bundesgesundheitsministerium und unsere Bundesregierung da macht mit diesen Beraterverträgen, das sprengt bei weitem die Vorstellungskraft von Konsens-TV. Deutschlands beliebtester Politiker Jens Spahn hat also nicht nur die Masken nicht gehabt. Er hat sie dann auch nicht bekommen. Als er sie dann bekommen hat, wollte er sie nicht mehr annehmen. Erst hielt er sie für überflüssig, dann waren sie ganz besonders wichtig und sie wurden verordnet. Erst waren es Stoffmasken, Community-Masken, dann mussten es aber FFP2-Masken oder wenigstens die medizinischen Masken sein.
Die rettende Impfkampagne, die kommt auch nicht in Schwung. Die Kanzlerin nimmt ihm dann die Kompetenz weg, sagt Jenser, wir schieben das jetzt zur EU, also zu Uschi von der Leyen. Dann Spahn verspricht vollmundig eine Prämie von 1.500 Euro hier für alle Krankenhausmitarbeiter. Aber anstatt die jetzt unbürokratisch zu bezahlen, beginnt ein Trauerspiel. Wer bekommt das eigentlich? Wer bezahlt das eigentlich?
Spahn verschenkt FFP2-Masken an Menschen über 65 Jahre. Dann aber erweitert er das auf 34 Millionen Deutsche. Dafür werden dann fälschungssichere Voucher bei der Bundesdruckerei gedruckt. Abgerechnet werden die Masken dann von Apotheken. Also abgerechnet bedeutet, es geht ein Abrechnungsprozess damit einher. Wir haben also die Voucher, dann haben wir ein Abrechnungsprozedere bei den Apotheken. Mhm. Das kostet 6 Euro. Sie gehen in die Apotheke und die Maske kostet da 6 Euro. Nebenbei beim Lidl kostet sie 99 Cent.
Es
kann man sich nicht ausdenken.
Ja, und abgesehen davon...
Ich ahne schon, was als nächstes kommt. Die Schnelltests ab 1. März sollten sie ja kommen. Klappt ja leider nicht, ja. Aber die Schnelltests, sagen wir, die kommen dann im März und dann können sie in die Apotheke gehen und sie können sich einen Schnelltest machen. Die Apotheke wird dann wahrscheinlich 25 Euro abrechnen und beim Lidl kosten sie 99 Cent.
Wütisch.
Es ist doch nicht die Möglichkeit.
Das ist richtig. Und witzig fand ich auch noch, was diese Voucher angeht. Die sind ja auch bei etlichen Kindern wohl angekommen. und auch noch bei Markus Söders Privatadresse war auch so ein Voucher im Briefkasten.
Welche Vorerkrankung hat der Mann?
Weiß ich nicht. Wissen wir da irgendwas?
Demenz erinnert sich ja nicht mehr an das, was er früher gesagt hat. Was hat er denn gerade heute gesagt? Warte, was war das? Richtig. Zulassungsverfahren gehen Ihnen in Deutschland ja viel zu langsam. Das müsste auch schneller gehen. Da geht es um die Schnelltests. Und ich verspreche Ihnen, ich habe garantiert noch einen Söder-Ton aus dem Dezember, wo er sagt, Zulassung müssen wir sehr sorgfältig machen. Damals ging es nämlich um den Impfstoff von BioNTech. Also der erinnert sich definitiv nicht mehr an das, was er im Dezember gesagt hat. Oder es ist egal im Zweifel.
Ja, und jetzt sind wir quasi in der Gegenwart. Jens Spahn hatte gesagt, Schnelltests ab 1. März für jeden kostenlos. Wir haben es erwähnt. Und auch da pfeift ihn die Kanzlerin zurück und sagt, Jens, lieber Jens, ich habe dir jetzt Fragen gestellt, wie das eigentlich umgesetzt werden soll. Wo sind deine Antworten? Nee, das können wir so können wir das jetzt aber nicht machen.
Und dann war ja noch was da. Also da gab es ja noch ein Versprechen, auf das sich Hunderttausende, vielleicht sogar Millionen Menschen in Deutschland verlassen haben.
Mit dem Wissen heute, das kann ich Ihnen sagen, keine Friseure mehr schließen und kein Einzelhandel mehr schließen. Das wird nicht nochmal passieren. Wir werden nicht nochmal Besuchsverbote brauchen in den Pflegeeinrichtungen. Wir haben noch was dazugelernt in den letzten Monaten, wie wir uns schützen können, ohne dass es diese Maßnahmen braucht. Dafür braucht es aber vor allem eben zum Beispiel die Maske.
Also zuerst muss ich sagen, habe ich gedacht, Respekt Herr Spahn, dass er sich da hinstellt und dann auch wirklich mit den Menschen diskutiert und dass er in so einer hitzigen Situation auch seinen Mann steht. Fand ich schon mal gut.
Ja.
Aber dann hat er ja den Gesatz gesagt, den wir gerade gehört haben. Und ich dachte, das liegt vielleicht an einer gewissen Überforderung, dass er halt aus einer Emotion dachte, jetzt muss ich dem was Gutes tun, dann sage ich das halt. Aber nein. Er hat ja fast genau das Gleiche dann nochmal in aller Ruhe gesagt.
So richtig es im März war, die Maßnahmen zu treffen, so sehr wissen wir heute, Anfang September, eben wie wir gut etwa im Einzelhandel, im Regelbetrieb damit umgehen können, vor allem wenn wir Masken tragen und Abstand halten, ohne dass es eben zu Einschränkungen kommen muss.
Ja, Herr Spahn, dann würde ich sagen, klären Sie das doch am besten mal mit dieser Friseurin.
Ich schlaf nachts nicht mehr, ich werde depressiv, ich mache mir so Sorgen um meine Zukunft. Man hat sich auch was aufgebaut über Jahre. Mir ist das so bewusst geworden, als ich letzte Woche wirklich mein Portemonnaie aufgemacht habe und da war kein Geld mehr drin. Da habe ich gedacht, scheiße, du musst einkaufen gehen. Dann habe ich zu meiner Tochter gesagt, Lilly, geh mal gucken, hast du noch Pfandflaschen? Da habe ich wie so ein Pfandflaschensammler unsere Pfandflaschen zusammengesucht und bin damit einkaufen gegangen. Dann habe ich gedacht, mein Gott.
Und wissen Sie was, auch wenn dieses Verdi-Interview mit dieser Friseurin, das stammt aus der ersten Welle. Es gibt aber genug Beispiele auch jetzt aus der sogenannten zweiten Welle. Auch wenn Herr Spahn nicht für diese Soforthilfen, die Auszahlung zum Beispiel, persönlich verantwortlich ist. Herr Spahn, was sagen Sie denn diesen Menschen?
Herr Spahn, was wissen Sie eigentlich vom Leben normaler Menschen? Wann standen Sie eigentlich das letzte Mal in einer pickepackevollen U-Bahn oder beispielsweise auch im Schulbus? Und es war so richtig, richtig voll, so richtig unangenehm. Wann haben Sie sich eigentlich das letzte Mal gefragt, ob Sie Ihre Miete bezahlen können? Also das sind Fragen der ganz normalen Menschen hier in Deutschland. Fragen an den beliebtesten Politiker unseres Landes.
Und Herr Spahn, wir fragen Sie jetzt mal was. Wir haben einen kleinen Tipp für Sie, Herr Spahn. Halten Sie doch mal besser Abstand.
Praktizierte Nächstenliebe heißt gerade Abstand halten. Klingt komisch, ist aber so. Wir bleiben zu Hause.
Halten Sie Abstand von uns. Eigentlich sind wir mit dem Thema Spahn jetzt langsam durch. Aber in der vergangenen Woche war ja Paul Brandenburg hier zu Gast bei uns und da hat er dir im Interview noch etwas gesagt, was dich aufhorchen lassen hat, was dich sehr interessiert hat.
Ja, kennen Sie den Herrn, den wir jetzt mal einblenden? Also, den kennen Sie wahrscheinlich nicht. Dabei ist das doch unser Bundeskanzler. Professor Josef Hecken heißt der gute Mann.
Habe ich da politisch was verpasst?
Naja, also Paul Brandenburg, der hat erklärt, dass ein Gesundheitsminister in Deutschland eigentlich nur sehr wenig Entscheidungskompetenzen hat. Ähnlich eigentlich jetzt einem Bundespräsidenten, also sprich nett winken und Unterschriften setzen.
Dafür hat Jens Spahn aber schon eine Menge vergeigt.
Auch das ist richtig, aber der eigentliche Bundeskanzler quasi, also der Mann mit der Macht im Gesundheitssystem, das ist Josef Hecken. Denn der ist nämlich Vorsitzende des sogenannten gemeinsamen Bundesausschusses. Das ist quasi ein Plenum aus 4 Big Playern des deutschen Gesundheitssystems.
Die da heißen Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen, die Kassenärztliche Bundesvereinigung, die Deutsche Krankenhausgesellschaft und die Kassenärztliche Bundesvereinigung.
Kassen wollte
ich auch sagen. Die sind so wichtig, die sitzen gleich zweimal drin. Der Herr Gassen ist das. Den würde ich auch mir zweimal gönnen. Da kommst du zwar nicht mehr zu Wort, aber dafür hast du was zu lachen. Also die entscheiden in Deutschland also vor allem über das, was im Gesundheitswesen so passiert.
Ja. Und Josef Hecken ist quasi offiziell ihr sogenannter unparteiischer Vorsitzender. So heißt das offiziell. Es soll mal tatsächlich jemand gesagt haben, oder ich glaube sogar er hat es gesagt, eigentlich völlig egal, wer über diesem unparteiischen jetzt Bundesgesundheitsminister ist, wir machen da sowieso die Gesetzesvorlagen und die werden dann auch unterschrieben. Also ganz so unparteiisch, da ist übrigens Herr Hecken auch nicht. Der ist nämlich CDU-Politiker aus dem Saarland.
Und er war noch viel mehr. Er ist nicht nur irgendein Politiker. Er war von 2009 bis 2012 Staatssekretär unter Ursula von der Leyen im Familienministerium. Und zuvor, auch das ist interessant, war er von 2004 bis 2008 Gesundheitsminister im Saarland.
Und jetzt schließen wir mal wieder den Bogen. Wissen Sie, wofür sich Herr Hecken als Gesundheitsminister quasi im Alleingang im Jahr 2006 eingesetzt hat? Nämlich, dass die Online-Apotheke Doc Morris, dass die eine Betriebserlaubnis für Filialen in Saarbrücken erhält. Also die Online-Apotheke, dessen Vorsitzender der Geschäftspartner von Jens Spahn war und nun bei Bayer sitzt. Also die Online-Apotheke, die Minister Jens Spahn nicht die Versandlizenz entziehen wollte.
Sehen Sie das Gesicht? Das ist Wutausbruch, wenn Herr Joppa mir ständig mit dem Bein gegen mein Bein tritt. Ja, so würde ich jetzt ausrasten. In Zukunft verstehen wir uns. Zufälle gibt's also, die gibt's gar nicht. Klasse. Herrn Hecken werden wir sicherlich im Auge behalten. Durchaus denkbar, dass wir uns den nochmal genauer anschauen. Für heute, liebe Leute, war es das schon fast. Wir wollen zum Webtipp kommen.
Richtig. Diesmal da haben wir die sogenannte Keine-Zeitung-Zeitung für Sie. Klicken Sie mal drauf, www.kaizai.de. Bin ich darauf aufmerksam geworden. Die erscheint so alle paar Wochen. Gibt es übrigens auch im Printformat, also nicht nur online lesbar. Da sind eine Menge interessante Artikel, Hintergrundinfos drin zum Gesundheitssystem, zu Corona. Sehr unaufgeregt übrigens, wie ich finde, und auch sehr informativ. Dahinter stecken übrigens die Macher von unserer Inbi-App, die wir Ihnen schon mal empfohlen haben und vorgestellt hatten.
Weiter unten auf der Seite gibt's dann auch noch einen Überblick über lesenswerte Portale, alternatives Spektrum, beispielsweise Nachdenkseiten sind dabei, Reitschuster, Preradovic und auch wir sind dabei. Und das hat uns natürlich gefreut.
Ganz genau so ist es also. www.kaizai.de. Schauen Sie einfach mal rein, wenn Sie mögen.
Ausgezeichnet. Wir kommen jetzt zum Schreddern. Marcel hat da etwas erreicht, das in den sozialen Medien wohl schon länger unterwegs gewesen ist. Es handelt sich da um einen Post, den wir jetzt auch mal darstellen und dann auch ein bisschen erläutern. Also, ja. Da heißt es, das chinesische biologische Labor in Wuhan gehört GlaxoSmithKline, die Pfizer besitzt. denjenigen, der den Impfstoff gegen das Virus herstellt, das im biologischen Labor in Wuhan begonnen hat, das finanziert wurde von Dr. Fauci, der für den Impfstoff wirbt.
Und weiter heißt es dann, GlaxoSmithKline wird von BlackRock verwaltet, die Finanzen der Soros Foundation verwaltet. Soros besitzt die deutsche Firma Winterthur, die das chinesische Labor in Wuhan errichtet hat. Naja, und weiter geht's dann damit, dass BlackRock die Zentralbanken der Welt kontrolliert und auch Hauptaktionär von Microsoft und damit von Bill Gates ist.
Ja, das wird wohl stimmen. Schließlich habe ich das im Internet gelesen.
Ja.
Wir werden das jetzt nicht in Gänze auseinanderpflücken, obwohl es auch dafür allen Grund gäbe. Wir haben ein paar Anmerkungen dafür. GlaxoSmithKline gehört nicht Pfizer und es ist auch nicht umgekehrt. Es gibt eine Zusammenarbeit seit August 2019 von den beiden. Sie haben eine gemeinsame Firma mit dem Namen GSK Consumer Healthcare gegründet. Die hat aber auch nichts mit Impfstoffen zu tun. Dort werden Apothekenprodukte wie Otrivene, Finestilgel oder Voltaren hergestellt.
Dr. Fauci hat mit dem besagten Labor in Wuhan auch persönlich nichts zu tun. Allerdings, da hat das National Institute of Health, für das ja Herr Fauci arbeitet, in den 2010er Jahren so ein Forschungsstipendium zum Thema Coronaviren an diesem Wuhan-Institut mit 3,7 Millionen Dollar gefördert.
Dann haben wir BlackRock. Das ist nicht der Hauptaktionär von Microsoft. Hauptaktionär unter anderem Steve Ballmer, ehemaliger CEO, und Bill Gates selbst. Danach folgen dann andere institutionelle Investoren wie Vanguard, State Street und eben auch BlackRock, Vermögensverwalter.
Winterthur ist eine Schweizer Versicherungsgesellschaft. Also es ist keine Baufirma und die hat auch nichts mit dem Wuhan-Institut zu tun, das nämlich ursprünglich 1956 als chinesische nationale Institution gegründet wurde.
Das ist auch keine deutsche, sondern eine Schweizer, sagst du?
Ja.
Okay. GlaxoSmithKline wird außerdem nicht von BlackRock verwaltet. BlackRock hält aktuell rund 7,5% der Aktien des Unternehmens und vieles weiteres mehr. Vielleicht mal aus meiner persönlichen Erfahrung ein Wort zu BlackRock. Also es ist durchaus möglich, dass viele unserer Zuschauer sogar BlackRock selber das Geld gegeben haben. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, was ein ETF ist. Das ist eine sehr einfache Möglichkeit, wie du und ich Geld in viele Aktien investieren können. MSCI World ist da ein Stichwort. Da investierst du mit einer Anlage in 2600 Aktien. Mhm. Und davon ist BlackRock der wichtigste und größte Anbieter. iShares.
Die sind überall, ja.
Genau richtig. Dementsprechend, wenn man BlackRock beobachtet, dann sollte man auch wissen, dass das etwas ist, was auch das Geld von deutschen Kleinsparern verwaltet. Aber das mal nur bei aller Kritik, die an BlackRock sicherlich legitim ist, mal so ein bisschen klargestellt. Mhm. Wie Sie jetzt gemerkt haben, wir haben uns das genauer angeschaut und konnten fast jeden Satz widerlegen. Aber ein Funken Wahrheit war dann eben auch drin und genau das macht es ja so spannend,
ja.
Weil es dann eben auch glaubwürdiger wirkt.
Natürlich. Also wenn Sie so etwas haben, nicht immer alles glauben, was Sie lesen, können Sie uns übrigens auch wahnsinnig gerne rüberschicken oder beides. Also nicht glauben und rüberschicken. So, und jetzt haben wir noch Ankündigung.
Ja, oder der weiß mehr als wir.
Ah ja, stand. Achso, ja, genau, schredder doch am besten mal. Diesmal haben wir es auch ausgedruckt, damit wir es schreddern können. Und Ankündigungen, also einerseits natürlich bitte, bitte kommenden Montag um 18 Uhr auf diesen Kanal kommen und uns im Livestream sehen, zuhören, kommentieren, schreiben. Gerne auch im Vorfeld nochmal eine Mail an busterberlin@snanews.de. senden und dann sind wir alle glücklich.
Was ich vorhabe, ist Bennys Technik-Ecke. Ich weiß nicht, ob die Rubrik wirklich so heißt oder es ein Arbeitstitel ist, aber ist eigentlich ganz gut angekommen. Das machen wir also immer freitags, das ist mein Plan. Wir hoffen, dass das auch diesmal klappt. Ich plane diesmal eine Live-Recherche. Mhm. Das heißt, Sie können mir über die Schulter gucken, während ich einen gewissen Sachverhalt recherchiere. Und diesmal wird es um Fridays for Future gehen.
Oh.
Ist Fridays for Future linksextrem, linksradikal? Ein Fall für den Verfassungsschutz. Was sind denn das eigentlich für Leute? Polizistenhasser oder was? Mal schauen. Das ist jedenfalls erstmal die Hypothese. Ich werde mich da jetzt gleich dran setzen und das ein bisschen vorbereiten. Und dann glaube ich, dass wir da am Freitag richtig viel Spaß miteinander haben.
Boah. Abschließend sei natürlich nochmal auf unseren Telegram-Kanal hingewiesen. Buster Berlin in einem Wort auf Telegram. Da haben wir auch wieder eine Umfrage online. Die läuft dann bis Montag. Dann kommt die nächste. Stellen wir Ihnen dann das Ergebnis gerne in unserer Live-Sendung dann auch nochmal vor. Finde ich sehr spannend. Ja, und ansonsten ist, glaube ich, einfach alles gesagt.
Super, der Lenz ist da. Wir gehen jetzt raus an die frische Luft. Alles Gute, schön, dass Sie dabei waren. Mein Name ist Benjamin Golmer. Bis bald.
Mein Name ist Marcel Joppa. Bis dahin und tschüss.